Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Die Bedrohungslage aus dem linken Spektrum verändere sich.
Wir haben zunehmend Gewaltdelikte, wir haben zunehmend herausragende Einzeltaten und wir haben auch Täter, die sich der Strafverfolgung entziehen. Untertauchen, wie man das auch manchmal so im allgemeinen Sprachgebrauch nennt.
Das sagt der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Wie groß die Gefahr von Linksextremen ist, das ist eins unserer Themen heute. Es geht außerdem ums Fastenbrechen. Seit einer Woche ist ja Ramadan und Enes Güneş lädt auch Nicht-MuslimInnen dazu ein, gemeinsam abends zusammenzukommen.
Diese Begegnungsabende sollen halt dazu dienen, um sich kennenzulernen und sich ein wenig näher zu kommen.
Warum Enes das auch gerade im Moment wichtig findet, auch das hört ihr heute hier. Zuallererst schauen wir aber nochmal auf diese sogenannte Präsidentschaftswahl in Russland, die am Wochenende ja stattgefunden hat. Und wir schauen auf die Opposition dort. Es ist Montag, der 18. März. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Es waren keine freien Wahlen und es war klar, dass Putin gewinnen würde. Dieser Wähler aus Moskau wollte trotzdem ein Zeichen setzen.
Im Prinzip sind die Wahlen nicht wirklich wichtig. Aber ich bin gekommen, um meinen Standpunkt zu vertreten, um zu zeigen, dass es viele von uns gibt.
Gestern, am Sonntag um 12 Uhr, haben sich Putin-GegnerInnen an den Wahllokalen versammelt, um eben zu zeigen, es gibt ihn, den Widerstand gegen Putin. Was ist aber darüber hinaus mit der Opposition in Russland und auf was muss sie sich nun in den nächsten 6 weiteren Putin-Jahren einstellen? Darüber haben wir gesprochen mit Russland-Expertin Leslie Schübel von der Körber-Stiftung. Frau Schübel, ich habe schon gesagt, wir wissen alle, dass das keine freien Wahlen waren. Warum brauchte Putin diese Wahl und auch dieses Wahlergebnis von 87% trotzdem?
Ich würde sagen, weil der Vergleich mit dem Westen auch weiterhin die Messlatte bleibt, an der sich das russische Regime zu messen scheint. Also ne, wir sind demokratisch, wir sind die beste Demokratie, ist trotzdem was, was so propagiert wird, obwohl also eigentlich niemand im Land wirklich daran glaubt, dass es eine Demokratie ist. Im Grunde ist es eine Legitimierung nach außen, nach innen, trotz dessen, dass allen klar ist, dass es nicht stimmt, weil es im Grunde auch ein Beweis ist, auch für die Eliten, da auch sehr wichtig, dass Putin die Zügel in der Hand hat, dass es so passiert, wie er das möchte. Also ist diese Wahlbeteiligung fast noch wichtiger als das Ergebnis auch fürs russische Regime. Hm. Und es ist immer auch ein Test für Unterstützung in den Regionen. Wahlen fälschen sich nicht von alleine, da müssen viele dran beteiligt sein und das hat wieder geklappt.
Die Versammlung vor den Wahllokalen gestern um 12 Uhr am Mittag war ja ein Zeichen des Protests in Russland, hat auch an russischen Konsulaten in Europa stattgefunden. Alexei Nawalny hatte vor seinem Tod noch dazu aufgerufen, auch seine Frau. Aber was bleibt jetzt sonst von der Opposition in Russland, auch nach Nawalnys Tod?
Das Zitat, was wir gerade gehört haben von dem russischen Wähler, ist da, glaube ich, schon sehr bezeichnend. Diese Erfahrung von Nawalnys Beerdigung und ja auch jetzt an den Wahllokalen war besonders wichtig für dieses Gefühl, wir sind nicht allein. Im Ausland hat es gleichzeitig dieses Zeichen von, also ne, es gab ja oft Kritik an der russischen Opposition, dass die Russinnen und Russen nicht auf die Straße gehen und sich nicht zeigen. Das haben sie jetzt getan. Wir haben wirklich lange Schlangen, vor allem in Berlin, aber auch in anderen Ländern gesehen. Insgesamt ist die russische Opposition extrem eingedampft worden. Die sind im Ausland im Gefängnis oder mit Aussicht auf Letzteres, plus Implikationen für Verwandte bei kleinsten Regungen. Also der Handlungsspielraum ist extremst klein geworden.
Hm. Worauf muss sich die Opposition in den nächsten Jahren unter Putin einstellen? Auf weiteres Eindampfen, sage ich mal, oder was würden Sie sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also die repressiven Maßnahmen werden mindestens erhalten bleiben, wenn nicht weiter verstärkt werden. Was wir außerdem sehen, ist eine Technologisierung von den Repressionen. Also immer mehr Videomaterial, was verwendet wird, immer mehr AI-Auswirkungen, Filme, Gesichtserkennung, solche Sachen werden das noch krasser machen. Und ja, ich glaube, es ist besonders spannend zu beobachten, wie sich die Opposition im Ausland entwickelt, aber im Inland wird es auf jeden Fall eher noch schwieriger, als es jetzt schon ist.
Zeichnet sich denn irgendjemand ab, jemanden wie einen Alexei Nawalny, der eine Opposition auch einen und auch anführen könnte?
Erstmal, glaube ich, muss man sagen, dass nicht mal Nawalny wirklich die Opposition einen und anführen konnte. heute wird alles im Keim erstickt, was irgendwie in die Richtung geht. Wir haben das jetzt bei Nadjerstin gesehen, den ich persönlich als systemisch einordnen würde, aber es geht zumindest in die Richtung. Ich denke, es bleibt abzuwarten, ob sich bei Julia Nawalna ja jetzt so ein Momentum entwickelt, wie bei der belarussischen Oppositionsführung Sihanouskaya. Das, also ich würde sagen, ist die einzige Chance, dass da ja so eine Führungspersönlichkeit die Leute vereinen und ermutigen kann, auch entsteht. Ich sehe im Inland momentan nicht, dass sich da irgendjemand abzeichnet. Allerdings möchte ich das auch nicht ausschließen. Ich halte es nur für unwahrscheinlich.
Ja. Und trotzdem sind solche ja auch dann Formen des Protests wie bei so einer Wahl im Kleinen ja trotzdem wahrscheinlich auch einfach wichtig, um zu sagen, dieser Widerstand ist doch auch noch da.
Absolut. Also ne, allein wenn man in den Medien sieht, dass Menschen sich trauen, Tinte in die Wahlurnen zu schütten. Es gibt jetzt Sammlungen auf Twitter, wo es Fotos davon gibt, was auf die Wahlzettel geschrieben wurde, etc. Mhm. Allein wirklich für dieses Gefühl, wir sind dran, wir sind nicht alleine. Und es gibt diese sehr, sehr mutigen Menschen, die bereit sind, für ein anderes Russland sich einzusetzen und ja nicht schweigen. Und das ist die einzige Hoffnung, die es eigentlich gibt für die russische Opposition in dem Sinne.
Sagt Leslie Schübel von der Körperstiftung. Wir haben über die sogenannten Wahlen in Russland am Wochenende gesprochen und über die Opposition. Frau Schübel, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehrere Tage lang konnte die Tesla-Fabrik in Brandenburg ja nicht produzieren, nach einem Brandanschlag auf die Stromversorgung des Werkes im März. Dazu bekannt hatte sich die linksextreme Vulkangruppe. Und der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, hat gestern in der ARD gesagt, es gebe mehr Gewaltdelikte, mehr herausragende Einzeltaten und auch Täter, die untertauchen aus dem linksextremen Spektrum. Und er kommt zu folgender Einschätzung.
Das Ganze zusammengenommen ist eine Zuspitzung der Bedrohungslage aus dem linken Spektrum, das muss man so sehen.
Ja, wie groß die Gefahr ist, darüber habe ich mit Tom Mannewitz gesprochen. Er ist Extremismusforscher an der Hochschule des Bundes. Herr Mannewitz, teilen Sie die Einschätzung von BKA-Chef Holger Münch?
Dass er nicht ganz falsch liegt, darauf deuten zumindest die Ereignisse der letzten Monate und Jahre. Also insofern, ja, denke ich schon, da hat er recht, dass die Gefahrenlage sich verstärkt hat.
Woran liegt das? Kann man das sagen?
Naja, dann müssen wir zunächst mal differenzieren, weil den Linksextremismus gibt es nicht. Wir haben einfach verschiedene Spektren. Wir haben dieses klassische Antifa-Spektrum, das ja auch in diesem Verfahren um die Gruppe um Lina E. im vergangenen Jahr natürlich große Schlagzeilen gemacht hat. Dort sehen wir eine größere Gewaltneigung gegenüber Personen, sogenannte Face-to-Face-Gewalt. Das war früher im Linksextremismus nicht unbedingt so. Und wir sehen eben, das hat aber mit diesem Antifa-Spektrum im Grunde nicht so wirklich was zu tun, sondern es ist im Grunde klassisch anarchistisch. Dieser Anschlag jetzt hier auf Tesla, beziehungsweise auch in den letzten Monaten auf Infrastruktur, auf Strom und so weiter und so fort. Da sehen wir, dass die Neigung insbesondere zugenommen hat, eben auch ja, Sabotageakte zu begehen, Brandanschläge zu begehen, eben auch mit einem größeren Sachschaden. Und die Schlagzahl wird größer und auch der Schaden wird größer.
Und kann man da irgendwie einen zeitlichen Zusammenhang finden? Also wenn man sich das andere Spektrum, sage ich jetzt mal, auf so einer klassischen Skala anguckt, ne? Rechtsextremismus, Riesenproblem in Deutschland, ist das dann nur logisch, dass das auch im linksextremen Spektrum mehr wird oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
Das hat zum Teil miteinander zu tun, aber es ist jetzt kein 1:1 Zusammenhang. Also was wir jetzt gesehen haben bei Tesla, hängt sicherlich mit dem Rechtsextremismus, mit rechtsextremistischer Gewalt, mit AfD und so weiter relativ wenig zusammen. Das ist einfach ein anderes Spektrum. Aber bei dem Antifa-Spektrum ist das sehr wohl so. Da haben wir im Grunde, wenn wir so ein bisschen die Statistiken verfolgen, sagen wir mal seit 1990, ja, im Grunde so wellenförmige Bewegungen. Das geht natürlich mal nach oben und mal nach unten. Und da können wir eben sehr wohl sehen, in den Jahren, wo der Rechtsextremismus als besonders virulentes Problem wahrgenommen wird oder gewesen ist, nimmt im Grunde auch die linksextremistische Gewalt zu. Das war Anfang der 1990er Jahre bei den rechtsextremistischen Ausschreitungen der Fall. Das war auch der Fall, als die NPD in die ostdeutschen Landtage zog und das Verbotsverfahren gescheitert war. Das war während der sogenannten Flüchtlingskrise so. Das sind alles im Grunde Ereignisse, wo im Grunde die linksextremistische Gewalt eigentlich eine Reaktion auf Rechtsextremismus und rechtsextremistische Gewalt ist. Aber nochmal, dieser Anschlag auf Tesla und auch in den letzten Monaten oder Jahren unter diesen Signum-Vulkangruppen, das hängt damit relativ wenig zusammen, muss man sagen.
Haben Sie dafür denn dann andere Erklärungsansätze, warum sich das mehrt?
Im Grunde sehen wir, dass hier ein genuin linksextremistisch-anarchistisches Spektrum versucht, im Grunde ein Thema aufzunehmen, von dem dieses Spektrum sieht, dass es offensichtlich mobilisierungsfähig ist, nämlich Klimaschutz. Mhm. Wir beobachten jetzt nicht bloß bei dieser Vulkangruppe, sondern auch in weiteren Gruppierungen, auch bei diesen einschlägigen Internetseiten, dass das Thema massiv an Bedeutung zugenommen hat, also diese Geißelung des sogenannten grünen Kapitalismus. Und ich meine, man versucht hier ganz einfach auf den Zug aufzuspringen, was vollkommen rational natürlich ist, und sich als besonders radikale Gruppierung darzustellen, die wirklich was für den Klimaschutz und gegen den Kapitalismus macht, der ja wiederum die Ursache für den Klimawandel sei und auch die Unterjochung der Welt unter den Menschen und so weiter. Wenn Sie mal schauen, diese Selbstbezichtigungsschreiben, das ja auch als authentisch eingeschätzt wird, ist am Ende die Rede von Switch Off für Tesla und Switch Off. Das ist fast so eine Art Mitmachkampagne geworden, wo eben zu Sabotageakten aufgerufen wird, zu Brandanschlägen und so weiter und so fort. Alles gegenüber kritischer Infrastruktur und eben diesem grünen Kapitalismus.
Von welchen Relationen sprechen wir hier, aber auch im Vergleich jetzt zu Rechtsextremismus? Wie muss man das einordnen im Vergleich?
Also wenn wir uns rein die Straftaten ansehen, ist es im Grunde seit Jahren relativ unverändert. Es gibt einfach deutlich mehr rechte Straftaten, wie es beim Bundeskriminalamt heißt, als linke. Das muss man wissen, also ich betone das so bewusst, rechte Straftaten, linke Straftaten, denn es gibt zusätzlich nochmal die rechts- und linksextremistischen Straftaten. Wenn wir uns jetzt dieses Gesamtstraftatenaufkommen von links und rechts, dann ist es nicht überraschend, dass der Balken von rechts, das ist tatsächlich immer auch ein brauner Balken, der in die Höhe schießt, deutlich größer ist als der linke. Das hängt aber ganz stark vor allen Dingen mit den Propagandadelikten zusammen, die im Rechtsextremismus einfach eine deutlich größere Rolle spielen. Wenn es um die extremistischen Gewalttaten geht, das sind ungefähr so 1000 versus 600, also rechts deutlich virulenter als links, egal welche konkrete Phänomene wir uns anschauen. Es gibt einfach deutlich mehr rechtsextremistische Straftaten, rechtsextremistische Gewalttaten und also überhaupt auch rechte Gewalttaten. Was eben zunimmt, und ich glaube, das ist auch das, was der BKA-Chef zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass die Neigung, intensivste Gewaltstraftaten zu verüben, im Linksextremismus zugenommen hat. Wir sehen so ein bisschen eine Veränderung der Gewalt, also es ist eher eine clandestine Form der Gewalt, die wir jetzt beispielsweise jetzt bei Tesla gesehen haben. Und auf der anderen Seite diese, ich hatte es schon gesagt, Face-to-Face-Gewalt, also man sucht die Auseinandersetzung mit dem Opfer. Das hat in diesem Antifa-Spektrum in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Also wir sehen eine Veränderung der Gewaltqualität, jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt schlimmer oder härter ist, man kann es so beurteilen. Aber es geht einfach darum, dass die Gewalt sozusagen ihr Gesicht verändert.
Sagt Extremismusforscher Tom Mannewitz von der Hochschule des Bundes. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei uns im Haus ist das so, jeden Tag liegt irgendein Päckchen im Treppenflur, vielleicht auch mehrere. Irgendwer findet sich meistens, der die Tür aufmacht und das Päckchen dann durch diese Türöffnung für einen annimmt. Weil es ist ja wirklich das Allernervigste, wenn du ein Paket bestellst, das kommt, ist aber niemand da, kann auch nicht an die Packstation geliefert werden, weil da halt nur DHL-Pakete rein können und du hast aber irgendwie Hermes, DPD oder GLS irgendwie da am Start. Und dann hast du Pech. Mit einer Tochterfirma will DHL jetzt aber neue Paketstationen starten, bei denen dann auch die Pakete anderer Lieferdienste abgeholt werden können. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das heute für uns angeschaut. Johannes, wie genau soll das dann funktionieren?
Ja, also im Prinzip ähnlich wie die DHL-Paketautomaten, die es ja schon gibt. Mhm. Das Ganze soll dann aber One-Stop-Box heißen und auf den Bildern der Webseite ist der Automat dann eben nicht DHL-gelb, sondern hat eher so einen neutralen, hellen Grauton. Mhm. Gibt dann so kleine Fächer für kleine Pakete, große für große Pakete, ein Display, wo man dann zum Beispiel einen Code eingeben kann und dann holt man eben sein Paket ab und umgekehrt geht's auch. Also du kannst darüber dann auch dein Paket, die Retoure zum Beispiel wegschicken. Und das Besondere soll jetzt eben sein, dass du als Kundin da künftig nicht nur DHL-Pakete abholen können sollst, sondern eben auch von anderen Paketlieferdiensten. Ich habe darüber mit dem Geschäftsführer der DHL-Tochterfirma Inal gesprochen, die eben diese neuen Stationen betreiben will. Der heißt Lukas Beckedorf, der Geschäftsführer, und der sagt, die Kunden sollen die Station dann einmal für die Pakete nutzen können, aber zusätzlich auch noch für Einkäufe im Einzelhandel.
Also beispielsweise, dass sie irgendwie bei einem Lebensmitteleinzelhändler was bestellt haben und es halt nicht schaffen, bis 8 Uhr abends irgendwie da zu sein, dann könnte aus der Filiale des Lebensmitteleinzelhandels oder des Drogeristen ein Filialmitarbeiter oder wer auch immer ehrlicherweise eine Sendung oder die Ware nehmen, in den Automaten einstellen und dann holen sie es ab und haben hoffentlich einen schönen Abend.
Und wo sollen diese neuen Automaten dann genau aufgestellt werden?
Ja, so ganz genaue Standorte hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Die sagen bislang nur, wir wollen uns erstmal konzentrieren auf größere Städte in Deutschland. München wird da als Beispiel genannt. Mhm. Und sie planen in diesem Jahr 100 dieser Paketautomaten aufzustellen und im nächsten Jahr sollen dann nochmal 2000 hinzukommen. Es sollen dafür aber keine der aktuellen DHL-Packstationen umgewandelt werden, sondern die sollen dann wirklich neu hinzukommen.
Okay, also erstmal 100 Stück davon. Kannst du die Zahl einordnen? Ist das viel oder wenig?
Nee, das ist schon sehr wenig fürs Erste. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viele reine DHL-Packstationen es gibt, davon gibt es inzwischen mehr als 13.000 in Deutschland. Und das eben nicht nur in Großstädten, sondern auch auf dem Land. Und Konkurrenten wie GLS oder Hermes, die haben zwar auch so eigene Packstationen, aber auch das sind nur sehr wenige im Vergleich zu DHL.
Und diese neuen Packstationen von OneStopBox, die funktionieren dann aber ja nur wirklich so, wenn da auch möglichst viele Lieferdienste mitmachen, oder?
Ja, genau. Und das wird wohl auch so der Knackpunkt sein. Bislang ist nämlich nur klar, dass DHL seine Pakete dorthin liefern wird. Logisch, ist ja auch eine DHL-Tochterfirma, klar, dass sie mitmachen. Ich habe heute aber auch mal mit dem Logistikverband BIEG gesprochen. Der vertritt die Konkurrenz von DHL, also Hermes, UPS, DPD, GLS und andere. Und der Verband sagt zwar, dass er das grundsätzlich begrüßt, dass DHL jetzt diese neuen offenen Stationen einrichten will. Aber die sagen auch, wir kennen die Bedingungen noch gar nicht. Also wir wissen dazu noch nichts Genaues. Ist ja aber auch klar, weil das Ganze ja auch gerade jetzt erst vorgestellt wurde. So richtig unabhängig im Wettbewerb sind diese neuen One-Stop-Boxen jedenfalls nicht. Das kann man, glaube ich, sagen, weil ja eben diese DHL-Tochterfirma dahinter steckt. Also mal abwarten, ob das auch für die Konkurrenz, auch für die anderen Lieferdienste attraktiv sein wird und ob sie dann jetzt wirklich mitmachen werden oder nicht.
Und ist das denn eine komplett neue Idee oder gibt es solche offenen Paketstationen schon irgendwie in Deutschland?
Ja, ein paar gibt es tatsächlich schon und zwar von einem österreichischen Unternehmen, das mit seinem Konzept auch in Deutschland aktiv ist. Die Packstation, die heißen MyFlexBox und die funktionieren ganz ähnlich wie das neue Angebot der DHL-Tochterfirma. Also auch die sind nicht beschränkt, sondern so grundsätzlich offen für alle. In Deutschland kannst du aber zu diesen Stationen aktuell nur Pakete von GLS, von UPS und von FedEx schicken lassen. Und die sind auch noch nicht besonders weit verbreitet. Also es gibt nach Angaben des Unternehmens knapp 200 Standorte dieser MyFlexBoxen in Deutschland. Die stehen dann zum Beispiel auch in manchen Tankstellen oder Supermärkten drin.
Habe ich noch nie gesehen.
Nee, ich auch nicht. Und der Unterschied zum neuen DHL-Angebot ist aber, diese Firma MyFlexBox aus Österreich, die gehört jetzt zu keinem großen Paketlieferdienst. Also die sind schon mehr oder weniger unabhängig.
Haben aber eben auch noch nicht viele Standorte. Eine DHL-Tochterfirma will in diesem Jahr 100 neue Paketautomaten in Deutschland aufstellen. Und die sollen grundsätzlich offen sein für alle Lieferdienste. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat uns das Konzept vorgestellt. Danke, Johannes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
8 bis 10 Jahre warten PatientInnen in Deutschland auf eine neue Niere. Und das ist deutlich länger als in vielen anderen Ländern. In Spanien dauert es nur 2 Jahre. Da gibt es nämlich weltweit die meisten OrganspenderInnen. Und damit es auch in Deutschland mehr werden könnten, gibt es ab heute ein neues Online-Organspenderegister. Wie das funktioniert und ob das auch was bringt, damit hat sich heute Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann beschäftigt.
Es ist für viele eine sehr persönliche Frage. Sollte ich bei einem möglichen Hirntod meine Organe spenden oder nicht? Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben sich in Deutschland 44% der Menschen dafür entschieden.
Ich finde, das ist irgendwie noch, hat der Tod noch einen schönen Sinn.
Also ich finde das ganz wichtig, weil man sollte halt auch geben, wenn man auch später vielleicht sowas in Anspruch braucht.
Wenn ein geliebter Mensch von mir einen Unfall hätte, würde ich auch gerne, dass jemand spendet. Deswegen möchte ich auch spenden und für wen anders eine geliebte Person retten.
Nur 8% entscheiden sich aktiv gegen eine Organspende.
Ich finde, das ist eine gute Sache. Aber für mich ist der Gedanke etwas komisch, dass man dann meine Organe rausnimmt. Deswegen würde ich persönlich das jetzt nicht machen.
Aus Traditionsgründen nicht, weil wir ganz beerdigt sollen werden.
Manche wissen es noch nicht oder lassen ihre Verwandten entscheiden. Aber mehr als jede dritte Person hat sich auch noch gar nicht entschieden, aus den verschiedensten Gründen.
Noch nie irgendwie darauf gekommen, ehrlich gesagt. Also noch nie irgendwie so eine Infoveranstaltung oder so drüber gehört.
Ich habe zwar einen Organspendeausweis und ich finde das eigentlich auch ganz gut, aber ich habe es noch nicht ganz ausgefüllt, aber ich will das auf jeden Fall noch machen.
Auch diese Menschen will das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit der Website erreichen. Sie verantworten organspende-register.de, die heute online gegangen ist. Dort kann man sich als Organspender registrieren. Allerdings ist das nicht weniger umständlich. Wir brauchen für die Registrierung einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion oder eine eID. Alternativ geht's auch über eine Ausweis-App über den PC oder das Handy. Es geht also nicht unbedingt schneller, als einfach den Organspendeausweis auszufüllen, den es ja bei fast jeder Arztpraxis gibt. Axel Ramel, medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, hat gegenüber dem ZDF gesagt, dass das Angebot seine Grenzen habe.
Wenn man allerdings erwartet, dass durch das Organspenderegister jetzt sprunghaft die Organspendezahlen in Deutschland nach oben gehen, dann glaube ich, da muss man nüchtern sein. Das ist international nicht passiert und es ist auch in Deutschland nicht unmittelbar zu erwarten.
Einen Vorteil hat das Online-Register aber. Die Krankenhäuser wissen deutlich schneller, ob eine Person die Organe spenden möchte oder nicht. Denn nicht alle haben immer ihren Organspendeausweis dabei oder sagen ihren Verwandten, was ihr Wunsch gewesen wäre. Bis zum Sommer sollen die Krankenhäuser, die Organe entnehmen können, an das Register angebunden sein. Den Vorteil sieht auch Thomas Schmitz-Rixen, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.
Das wäre ein Vorteil, aber die Voraussetzung ist natürlich, dass die Daten in dem Register drin sind.
Und wie viele sich da eintragen, das ist unklar. Denn auch der bisherige Organspendeausweis gilt weiter. Auch ohne, dass man sich online registriert. Gegenüber dem Deutschlandfunk hat der Mediziner Schmitz-Rixen betont, er glaubt, damit es auch wirklich deutlich mehr SpenderInnen gäbe, bräuchte es eine andere Regelung. In Ländern wie den Niederlanden oder Spanien gilt die sogenannte Widerspruchsregelung. Das heißt, die Leute müssen nicht zustimmen, wenn sie spenden möchten, sondern sich aktiv dagegen entscheiden, wenn sie nicht spenden möchten.
In den benachbarten Ländern hat die Widerspruchslösung dazu geführt, dass die Zahl der Spender signifikant angestiegen ist.
KritikerInnen der Widerspruchsregelung sagen, dass dadurch das Selbstbestimmungsrecht verletzt würde und dass so eine Entscheidung nicht auf ein Veto reduziert werden dürfte. 2020 wurde im Bundestag darüber abgestimmt, aber es gab keine Mehrheit. Die Bundesärztekammer würde diese Regelung aber immer noch befürworten und auch Thomas Schmitz-Rixen wünscht sich eine neue Abstimmung, denn er glaubt, die könnte mittlerweile bessere Chancen haben. Aktuell warten in Deutschland etwa 8.500 PatientInnen auf ein Herz, eine Leber oder eine Niere.
Deutschlandfunk Nova.
Der Ramadan, der heilige Fastenmonat bei Musliminnen und Muslimen, kann ziemlich anstrengend sein, wenn man tagsüber nichts essen und trinken kann. Er kann aber auch sehr, sehr schöne Seiten haben, wenn es zum Beispiel abends auch dann ans Fastenbrechen geht. Und diese schöne Zeit, die will Enes Güneş auch mit nicht-muslimischen Menschen teilen. Er arbeitet beim Verband Engagierte Zivilgesellschaft Nordrhein-Westfalen und organisiert dort ehrenamtlich gemeinsame Fastenbrechen. Und darüber durfte ich mit ihm sprechen. Und ich wollte von ihm zuerst mal wissen, warum sollten Nicht-Musliminnen und Muslime am Fastenbrechen teilnehmen?
Also wir haben das Projekt Ramadan NRW gestartet 2016, um halt die ganzen Unstimmigkeiten bzw. diese ganzen Vorurteile, die man immer wieder in der Gesellschaft hatte, dem versuchen, so ein bisschen entgegenzuwirken und ein Zeichen zu setzen, dass sich Muslime auch durchaus für die Gemeinschaft und Gesellschaft einsetzen können. Und diese Begegnungsabende sollen halt dazu dienen, um sich kennenzulernen und sich ein wenig näher zu kommen.
Mhm. Wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Wie läuft das ab, wenn ihr euch dann trefft abends?
Also wir haben im Rahmen dieses Projekts jetzt haben wir mehrere Ebenen. Die erste bzw. die Hauptebene ist halt die, dass man sich über die Seite ramadan-nrw.de anmelden kann, ganz unverbindlich. Und man gibt ein, in welcher Stadt man in einem Fastenbrechen teilnehmen möchte, wann man teilnehmen möchte, mit wie vielen Personen, ob es bestimmte Allergien gibt, die beachtet werden müssen, Lebensmittelunverträglichkeiten. Und dann versuchen wir, eine geeignete muslimische Familie im angegebenen Umkreis ausfindig zu machen, die dann bereit wäre, den Personenkreis, der sich angemeldet hat, aufzunehmen und bei sich zu Hause an so einem Fastenbrechen teilhaben zu lassen.
Cool, das heißt, ihr vermittelt dann über die Website Leute an, Privatfamilien, die dann abends eben nach Sonnenuntergang gemeinsam Fastenbrechen und dann werden alle gemeinsam wird gegessen.
Genau, das ist dann quasi so ein Blind Date auf muslimische Art, so im interreligiösen Kontext dann.
Und spielt Religion dann eine Rolle oder geht es in allererster Linie darum, zusammenzukommen, gemeinsam zu essen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die Religion spielt für den Fastenden in dem Moment eine Rolle, weil er halt aus religiösen Gründen gefastet hat. Aber an dem Abend selbst ist jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine Predigt oder ein religiöser Vortrag stattfindet, sondern es geht ganz einfach darum, dass man sich kennenlernt, austauscht. Und es gibt jetzt schon Familien, die treffen sich, die haben sich 2016, 17 über dieses Projekt kennengelernt. Und da sind Freundschaften entstanden und die treffen sich mittlerweile auch schon darüber hinaus.
Cool. Aber das ist also Fasten, ne? Ramadan. Ich selbst bin keine Muslimin, habe jetzt auch noch nie irgendwie Ramadan eben abgehalten. Aber ich stelle mir das ja durchaus auch wirklich herausfordernd vor. Ne? Ist auch wahrscheinlich manchmal herausfordernder als andere Teile. Und wenn man dann als Nicht-Muslimin einfach nur zu dem Fastenbrechen kommt, zu dem Guten, denke ich mir so, ja, da müsste man doch eigentlich alles auch mitmachen, oder? Erst mit Leiden und dann das Fastenbrechen, damit man das richtig genießen kann. Oder ist das eine falsche Denke?
Also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Formen des Fastens. Ja. Jetzt die Muslime, die fasten jetzt aus religiösen Gründen, aber es gibt das Intervallfasten, es gibt das Heilfasten und weiß ich nicht, was das noch alles in Bezug auf das Fasten. Ich meine, die Christen, die fasten jetzt auch, die verzichten dann über Wochen hinweg auf bestimmte Sachen, wo sie sagen, das tut mir nicht gut, das möchte ich weglassen. Es soll ja auch darum gehen, dass man nochmal sich besinnt, so eine Einkehr nochmal zu sich selbst hat und die Zweisamkeit zu Gott nochmal findet. Und neulich hat eine junge Dame aus der Jugendplattform bei uns gesagt, es geht darum, eine bessere Version von mir selbst zu werden. Und ich fand das eigentlich ganz cool, diesen Satz. Mhm. Und wirklich, also es geht wirklich darum, dass man schaut, was hat man so über das Jahr hinweg so an schlechten Angewohnheiten gehabt und was kann ich dafür tun, um wirklich eine bessere Version von mir selbst zu werden?
Und ist dieser Austausch, dass du auch sagst, dass das wichtig ist, ja, Muslimen, Muslime mit Nicht-Muslimen, Nicht-Muslimen zusammenzubringen, auch einen interkulturellen Austausch zu schaffen, ist das vielleicht auch gerade jetzt nochmal besonders wichtig, wo wir ja auch in den letzten Wochen, Monaten viele Demos für Demokratie, gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und so gesehen haben? Also hat das schon nochmal auch nochmal an Bedeutung gewonnen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch der Grund, warum wir dieses Jahr so viel Zuspruch erhalten haben. Also ich glaube, wir haben in der gesamten Projektlaufzeit nicht so viele Medienanfragen gehabt wie jetzt dieses Jahr. Und auch die Anmeldezahlen bei uns jetzt über das Projekt, die gehen wirklich durch die Decke. Aber wir versuchen auch zu zeigen, auch Muslime wollen was für die Gemeinschaft tun. Deswegen haben wir dieses Jahr auch das Motto, Ramadan stiftet Frieden.
Enes, dann wünsche ich euch richtig viel Erfolg dabei weiterhin und auch heute Abend dir euch ein schönes gemeinsames Fastenbrechen.
Vielen Dank, danke sehr.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.